Liebe Gemeinde, liebe Freunde und Gäste, das letzte Mal, als ich hier gepredigt habe, habe ich über das Gleichnis von dem Seemann gepredigt in dem 13. Kapitel von dem Matthäus-Evangelium. Und in diesem Gleichnis sagt uns der Herr selbst, wie Menschen zu der Verkündigung seines Wortes reagieren. Und es gab vier verschiedene Arten, wie das geschieht, an dem Boden, wo der Same runterfällt. Der erste Boden war ein sehr harter Boden und natürlich dann der Same dringt nicht in die Erde und dann sofort kommen die Vögel des Himmels, ein Bild für satanische Mächte, die nehmen das Wort weg von dem Menschen, indem das Wort nicht in das Herz geblieben ist und das Wort, das er nicht verstanden hat. Der zweite Boden war der felsige Boden. Da war nur ein wenig Erde. Und die Folge davon ist, dass die Wurzeln nicht tief hineingehen in die Erde und sozusagen die Pflanze tragen und nähren. Das ist ein Bild für die Menschen, die oberflächlich sind. Wenn irgendwelche Probleme entstehen, dann sagen sie, ich will von Christus nichts mehr wissen, das ist mir zu unangenehm, ich möchte ein bequemes Leben haben. Und der dritte Boden war der Boden, wo es Dornen und Unkraut gegeben hat. Und was geschieht, ist, dass die Samen gehen in die Erde, die blühen auf, aber die Dornen sind zu stark, die Unkraut, jeder, der mit einem Garten arbeitet, weiß, wie schwierig das ist. Und die ersticken die Pflanze. Und das ist ein Bild für uns Menschen, für die Dinge, die uns in Anspruch nehmen. Wir haben vorhin gelesen oder gehört, als Elka diese Geschichte von der Bibel, eine Autobiografie der Bibel, dass sie links liegen bleibt, dass man die Bibel mitnimmt in den Urlaub und nach ein paar Monaten lässt sie dort stehen. Sehr ernst, also es hat mir sehr gut gefallen, weil meiner Erfahrung nach, das entspricht dem Leben von vielen Menschen und vielleicht auch Christen. Wenn wir das Wort nicht haben, können wir einpacken. Martin Luther sagte, die Reformation, diese Erneuerung der Gemeinde, die Erneuerung der Beziehung zu Gott ist allein durch das Wort. Er wollte keine Ehre für sich selbst. Er sagte, das Wort hat alles gemacht. Das ist der Same. Die genetische Code, die Erbanlage sind in diesem Samen und deswegen wächst alles, was hier so schön wächst. Und wir haben Gott gepriesen, diese Erschöpfungslieder. Wir können nichts dazu. Gott hat uns das gegeben. Es ist seine Gabe, seine Gnade. Und somit also diese Same, der aufgeht und sprost, wird erstickt und bringt keine Frucht. Und der vierte Boden ist der Boden, wo der Mensch das Wort Gottes mit Beharrlichkeit, mit Dauer aufnimmt, täglich damit lebt und sein Leben danach orientiert. Und dann bringt er Frucht. Mit Standhaftigkeit. Frucht entsteht nicht in einem Tag. Es braucht eine gewisse Zeit, bis Frucht entsteht. Liebe Freunde, diese Gleichnisse in Kapitel 13 des Matthäus-Evangeliums sind bekannt unter den Gleichnissen des Himmelreiches oder des Königreiches Gottes. Es ist so, dass die Juden sehr fromm sind und die haben Angst gehabt, den Namen Gottes zu missbrauchen. Das dritte Gebot sagt, wir sollen den Namen Gottes nicht missbrauchen. Wie oft tue ich das? Wie oft tun wir das als Christen? Und deswegen haben sie nicht Gott gebraucht oder Matthäus, der ein Hebräer ist, ein Jude ist, das Matthäus-Evangelium geschrieben hat, hat statt Gott hat Himmel gebraucht. Aber mit dem Himmel meint er Gott. Ja, und ich möchte heute auch diese Thematik aufgreifen, also die Gleichnisse des Himmelreiches in diesem Kapitel aufgreifen und fortsetzen. Und ich möchte mich mit dem zweiten Gleichnis beschäftigen heute. Und ich hoffe, dass wir offene Ohren haben, weil das ist herausfordernd. Was Jesus sagt, ist herausfordernd. Wenn du nicht herausgefordert bist in deinem Leben, dann müssen wir wirklich fragen, ob du Jesus Christus hörst oder jemand anders. Und ich möchte zunächst ein paar Bemerkungen, allgemeine Bemerkungen zu dieser Thematik der Gleichnisse des Himmelreichs sagen. Erstens, es geht um das Reich Gottes, das heißt um den Bereich der Königsherrschaft Gottes. Reich Gottes bedeutet dort, wo Gott herrscht. Die Welt wird beherrscht von dem Teufel, aber hier und da, Gott erwählt Menschen, macht sie zu neuen Kreaturen und regiert in uns, in ihren Herzen. Das sind die wiedergeborenen Menschen, die Christen, die Jesus nachfolgen und ihn Herr in ihrem Alltag sein lassen und ihn machen zu dem Herrn ihres Lebens. Und es ist interessant, in diesem Kapitel 13 wird 13 Mal dieses Wort Königsherrschaft oder Reich gebraucht. Im ganzen Matthäus-Evangelium, also in den anderen 27 Kapiteln, werden also 55 minus 13 wird, ich versuche das zu rechnen, meine Frau sagt, ich kann Mathematik, aber ich kann nicht rechnen, also 42 Mal wird in 27 Kapiteln das Wort gebraucht, aber 13 Mal in diesem Kapitel. Es geht darum, um das Reich Gottes, für uns auch als Christen. Zum Beispiel, als Johannes der Täufer angefangen hat zu predigen, er sagt, kehrt um, tut Buße, das ist eine andere Bezeichnung, denn das Reich Gottes, denn die Königsherrschaft Gottes ist nahe. Und Jesus genau fing mit diesen Worten an, er sagte auch, kehrt um. Und denn das Reich Gottes ist nah. Jesus predigte das Evangelium des Reiches, das Evangelium des Himmelreiches, der Königsherrschaft Gottes. Und Jesus sandte die 12 und danach die 70, heißt es, sie gingen und predigten das Reich Gottes. Heute ist das irgendwie untergegangen, das Reich Gottes. Hauptsache, ich bin als Christ. Mir geht's gut und es ist wunderbar alles und es ist toll und es ist cool, das Leben. Aber es geht darum, für uns als Christen, um das Reich Gottes in unseren Herzen, ob der Herr wirklich in meinem und in deinem Leben das Sagen hat. Und es ist interessant, nach seiner Auferstehung lesen wir in Apostelgeschichte 1, Vers 3, schon am Anfang, dass Jesus 40 Tage mit seinen 11 Aposteln, einer ist inzwischen geschieden, er redete mit ihnen, das können wir lesen, über das Reich Gottes und die Dinge, die das Reiches betreffen. Und in dem Vater Unser, in dem Gebet, das der Herr uns gelehrt hat, sagt er, was soll kommen? Dein Reich komme. Wir beten das öfters, aber ich habe den Eindruck, dass wir so vergesslich sind und wir denken nicht daran, es geht um seine Herrschaft in meinem Leben, in deinem Leben, im Leben der Gemeinde. Das ist das Primäre, das Notwendige in dem Gebet, das der Herr uns gelehrt hat. Und interessant auch ist, dass der Apostel Paulus, heißt es in Apostelgeschichte, dass er predigte das Evangelium des Reiches. Ich lese es nach, aber ich möchte sagen, diese zwei Bezeichnungen, Evangelium der Gnade und Evangelium des Reiches, ist ein und dieselbe Botschaft. Die eine Botschaft oder das eine Wort des Reiches zeigt uns, wohin das Ziel ist. Das Ziel ist, dass Gott in den Herzen regiert, der Menschen, die Rebellen sind. Wir sind alle als Menschen durch die erste Geburt Rebellen. Und das zweite zeigt, wie das entsteht. Das entsteht durch Gnade. Gott ändert unser Wesen, gibt uns den Heiligen Geist und dass wir nach ihm verlangen, dass wir ihn lieben wollen, dass wir unglücklich sind, wenn wir eigenwillig handeln und gegen seine Gebote und sündigen. So sagt der Apostel Paulus zu den Epheser, also zu den Ältesten von der Gemeinde in Ephesus. Und nun siehe, Apostelgeschichte 20, Vers 25. Und siehe, ich weiß, dass ihr alle, unter denen ich umhergegangen bin und das Reich gepredigt habe, mein Angesicht nicht mehr sehen werdet. Er verabschiedet sich von ihnen. Und dann in Apostelgeschichte 28, das letzte Kapitel von der Apostelgeschichte, wo es abgeschlossen wird, die Apostelgeschichte, und wird beschrieben, dass Paulus in Rom als Missionar, als Apostel angekommen ist. Es heißt von ihm, ganz am Ende, Apostelgeschichte 28, 31, er predigte das Reich Gottes und lehrte die Dinge, die den Herrn Jesus Christus betreffen, mit aller Freimütigkeit ungehindert. Wir dürfen heute nicht nur Gemeinde von dem Reich Gottes trennen. Die Gemeinde Jesu Christi ist ein Teil des Reiches Gottes, der Herrschaft Gottes. Ja, Jesus beginnt seine Gleichnisse mit, nachdem die Pharisäer und die Schriftgelehrten ihn abgelehnt haben, nachdem sie sagten, er treibt böse Geister mit Hilfe von Satan. Und das müssen wir uns klar werden. Wer, auch als Christ, wenn ich Gott ungehorsam, bewusst ungehorsam ist, werde ich nicht mehr die Bibel verstehen. Die wird ein langweiliges Buch. Ich lese das, aber das sagt mir gar nichts. Ich weiß nicht, wer diese Erfahrung von euch bejahen kann. Das ist meine eigene Erfahrung. Ich bekenne mich dazu. Und das heißt, wenn wir die Bibel nicht verstehen, dann müssen wir vorsichtig sein. Wir müssen die Alarmglocken hören, wenn wir nicht die Bibel hören. Ich habe jemanden gekannt, der war ungläubig, kam in die Gemeinde und dann sagte er mir nach der Predigt, er hat nichts verstanden. Natürlich bin ich etwas eingeschüchtert worden, ja. Aber nachher ist er zum Glauben gekommen und die Bibel machte keine Probleme für ihn. Und das ist so, wer eine Beziehung zu Gott, zu Jesus Christus hat, der versteht die Bibel und das gibt ihm Freude, Kraft, Geborgenheit und alles, was das Wort also an Reichtum hat. Gut, ich lese nun das zweite Gleichnis, von das Jesus uns erzählt hat. Das ist Matthäus Evangelium, Kapitel 13, Vers 24. Ein anderes Gleichnis legte er, der Herr Jesus, ihnen vor, dem Volk. Sie sind versammelt vor ihm am See Genezareth und sprach: Mit dem Reich der Himmel ist es wie mit einem Menschen, der gute Samen auf seinem Acker säte. Während aber die Menschen schliefen, kam ein Feind und säte Unkraut mitten unter dem Weizen und ging weg. Als aber die Saat aufsproste und Frucht brachte, da erschien auch das Unkraut. Es kamen aber die Knechte des Hausherrn hinzu und sprachen zu ihm: Herr, hast du nicht guten Samen auf deinen Acker gesät? Woher hat er denn Unkraut? Er aber sprach zu ihnen: Ein feindseliger Mensch hat dies getan. Die Knechte aber sagen zu ihm: Willst du denn, dass wir hingehen und es zusammenlesen? Er aber spricht: Nein, damit ihr nicht etwa beim Zusammenlesen des Unkrauts gleichzeitig mit ihm den Weizen ausreizt. Lasst beides zusammen wachsen bis zur Ernte. Und zur Zeit der Ernte werde ich den Schnittern sagen: Lest zuerst das Unkraut zusammen und bindet es in Bündel, um es zu verbrennen. Den Weizen aber sammelt in meine Scheune. Dann gehen wir zu Vers 36. Der Herr Jesus erklärt das privat. Er gibt sozusagen eine Bibelstunde, private Bibelstunde an die 12 Apostel. Vers 36, dann entließ er die Volksmenge und kam in das Haus, und seine Jünger traten zu ihm und sprachen: Deute uns das Gleichnis vom Unkraut des Ackers. Er aber antwortete und sprach: Der den guten Samen sät, ist der Sohn des Menschen. Der Acker aber ist die Welt. Der gute Same aber sind die Söhne des Reiches, das Unkraut aber sind die Söhne des Bösen. Der Feind aber, der es gesät hat, ist der Teufel. Die Ernte aber ist die Vollendung des Zeitalters, die Schnitter aber sind die Engel. Wie nun das Unkraut zusammengelesen und im Feuer verbrannt wird, so wird es in der Vollendung des Zeitalters sein. Der Sohn des Menschen wird seine Engel aussenden, und sie werden aus seinem Reich alle Ärgernisse zusammenlesen und die, die Gesetzloses tun. Und sie werden sie in den Feuerofen werfen. Da wird das Weinen und das Zähneknirschen sein. Dann werden die Gerechten leuchten wie die Sonne in dem Reich ihres Vaters. Wer Ohren hat, der höre. Liebe Gemeinde, die Königsherrschaft Gottes ist immer unter Angriff. Es gibt keine Pause. Sie ist ständig unter Angriff. Wenn man das Wort Gottes predigt, ist der Feind dabei und versucht, alles kaputt zu machen. Jesus sagte: Ich werde meine Gemeinde bauen und die Pforten des Totenreiches werden sie nicht überwältigen. Daher kommt der Angriff von dem Totenreich, von dem Feind Gottes. Jeder von uns, der Jesus nachfolgt und ein Christ ist, weiß, wie wir als Christen dauernd in Versuchung stehen, Gott ungehorsam zu sein, eigenwillig zu leben, und dass Jesus Christus nicht den ersten Platz in unserem Leben hat, dass wir Jesus mit ungeteiltem Herz, wir schielen auf mehrere Sachen, die wir gerne haben, und Jesus gerät so in den Hintergrund. Wir wissen um die Versuchungen, die wir als Menschen, als Christen, wir sind sündige Menschen als Christen, um die Versuchungen, die an uns herantreten. Oft erkennen wir das und oft erkennen wir es gar nicht, bis wir auf die Nase gefallen sind. So, jetzt zu diesem Text. Ich möchte vier Dinge hier hervorheben, um unsere Gedanken zu verhelfen, das nahe zu folgen. Ich möchte erstens über den guten Samen reden. Der gute Same, dann der böse Same, dann die Verwirrung, die entsteht durch den bösen Samen, und dann die Lösung. Erstens der gute Same oder die gute Saat. Er vergleicht zunächst das Himmelreich. Jesus versucht uns zu erklären, das ist für uns etwas Unsichtbares, dem Menschen auch unsichtbar. Er versucht das zu erklären, dass wir etwas Einblick haben. Er sagt: Mit dem Himmelreich oder mit dem Reich der Himmel ist es wie mit einem Menschen, der guten Samen auf seinen Acker säte. Das ist so ähnlich, sagt er, so verhält sich die Königsherrschaft Gottes. Das Reich Gottes ist zunächst unsichtbar. Das wird sich hoffentlich in unserem Leben als Christen sichtbar machen, dass die Menschen merken, hier hinter diesem Menschen steckt etwas hinter als bei den anderen. Aber zunächst ist das unsichtbar. Wenn der Mensch glaubt und wiedergeboren wird, das kann man nicht so sehen. Also der Mensch, der von Jesus Christus und seinem Wort angesprochen ist und reagiert mit einem Ja und bittet den Herr Jesus in sein Leben als Herrn, als Chef und Erretter, der wird also, der ist in das Reich Gottes versetzt. Also Paulus sagt, wir die Christen, die wiedergeboren sind, versetzt von dem Reich der Finsternis in das Reich des Sohnes. Ja, die Frage ist, Jesus jetzt erklärt ihnen privat, als sie nach Hause gehen, und die Jünger fragen ihn, was das bedeutet. Das ist etwas, was wir lernen sollen. beim Lesen der Bibel werden wir tausend Dinge nicht verstehen. Und es ist gut, wenn wir einen Text uns in der stillen Zeit vornehmen, dass wir einfach die Fragen oder die Dinge, die wir nicht verstehen, dass wir sie aufschreiben und dass wir ihn bitten, Herr, zeige mir das. Ist nicht schlecht, sowas also festzuhalten. Das ist, was die Jünger hier gemacht haben. Als sie zu Hause waren, haben sie gefragt, erkläre uns dieses Gleichnis, wir haben nicht verstanden. Deute uns das Gleichnis vom Unkraut des Ackers. Und dann erklärt er ihnen, er sagt, der Menschensohn, das ist eine Bezeichnung von Jesus Christus, er hat sich selber als Sohn des Menschen bezeichnet, nicht Messias, weil das sehr brisant, einfach Gott wurde Mensch, erstaunlich, und er bezeichnet sich mit diesem Formel oder Ausdruck, Sohn des Menschen, das kommt etwa 80 Mal im Neuen Testament von Jesus selber über sich selbst. Und er sät den guten Samen, das Wort Gottes. Und er sät den Samen im Acker, und der Acker ist die Welt, nicht die Gemeinde. Das müssen wir auseinanderhalten. Und daraus können zwei Dinge entstehen. Es entstehen die Söhne des Reiches für diejenigen, die das Wort annehmen. Und diejenigen, die das nicht annehmen, entstehen die Söhne des Bösen. Erstaunlich. Also ist alles klar. Jesus macht eine perfekte, eine vollkommene Arbeit. Er fängt damit mit der Verkündigung des Evangeliums. Und alles ist klar. Er sät den guten Samen, die gute Saat. Alles klar und in Ordnung. Aber plötzlich gibt es eine Wende in der Geschichte. Wir lesen, dass da ist jemand, der einen bösen Samen, eine böse Saat hineinwirft unter dem Weizen. Es heißt hier, während, in Vers 25, während aber die Menschen schliefen, kam ein Feind und säte Unkraut mitten unter dem Weizen und ging weg. Wir sehen hier die heimliche Tat. Es ist nicht so, dass der Satan einfach große Werbung macht, hey, ich bin da, sondern er möchte nicht, dass die Menschen dessen bewusst ist. Er ist unsichtbar und er wirkt wie ein Geheimdienst, immer getarnt. Und das ist oft für uns sehr schwierig, hinter den Kulissen zu blicken und zu wissen, wo er wirkt und wo er nicht wirkt. Und es heißt hier, während die Menschen schliefen, kam er und säte. Das heißt, er wurde nicht beobachtet. Niemand hatte eine Ahnung davon, dass auch also Unkraut gesät wird unter den Weizen. Er kam in der Nacht. Und er sagt, er ging plötzlich weg. Versteckte Art, das ist seine Art, untergründig wie ein Geheimdienst arbeitet, so arbeitet er, dass die Menschen dessen nicht bewusst werden. Er wird Teufel hier genannt, das bedeutet ein Verleumder, das griechische Wort. Aber er hat auch andere Namen, er hat andere Namen wie der Satan, also der Widersacher, der Feind oder der Ankläger, der Menschen und sogar Gott anklagt. Wir können als Christen, wenn wir sündigen und ungehorsam sind, können wir unter seiner Anklage stehen und verzweifeln vielleicht. Und zweifeln daran, ob wir wirklich wiedergeboren sind und errettet. Das ist eine seiner mächtigen Werkzeuge, um uns lahm zu legen. Und er ist, so sagt der Offenbarung, das letzte Buch der Bibel, er ist der Verführer der ganzen Welt. Menschen denken, haha, wir sind sehr klug, weil sie sehr schöne Argumente gegen Gott und gegen Jesus Christus und gegen die Bibel erfinden. Und tatsächlich muss man sagen, ja, die haben sehr kluge Argumente. Aber im Prinzip sind sie selber gefangen und verführt und im Dunkeln und wissen nicht, was los ist, sondern plappern nach, was der Feind durch die Gefallenen, unsere gefallene Natur ihnen eingetrichtert hat. Und natürlich, normalerweise seine Worte tun uns gut, die blähen das den Ego auf. Und es ist erstaunlich, was Jesus hier sagt. Er sagt, das Unkraut sind die Söhne des Bösen. Darf ich mal das so sagen? Keiner von uns ist im Stillstand. Entweder bewegen uns in der guten Richtung, in der Verbesserung oder in der schlechten Richtung. Keiner von uns bleibt an seiner Stelle. Es gibt einen Prozess in unserem Leben, entweder positiv oder negativ. Wer Jesus wirklich Tag für Tag nachfolgt, wird mit der Zeit ihm ähnlich in seinem Charakter. Und wer Jesus nicht nachfolgt, wird dem Bösen ähnlicher, dass er am Ende Söhne des Bösen, Söhne des Teufels genannt werden. Und es gibt zwei Möglichkeiten, liebe Freunde. Es gibt keine anderen Möglichkeiten. Wir sind entweder in dem einen Bereich unter der Herrschaft Gottes oder wir sind unter der Herrschaft des Bösen. Es gibt keinen anderen Bereich. Das sind die zwei Bereiche, in denen wir uns als Menschen bewegen können. Und wir merken hier, wie das uns veranlasst, wie das uns wirklich bewegt, über unser Leben nachzudenken. Was will ich eigentlich in meinem Leben? Ich werde geboren, ich sterbe irgendwann. Was mache ich in dieser Zwischenzeit, deren Ende wir eigentlich und deren Anfang nicht bestimmen können? Was will ich tun? Will ich das in den Sand versetzen? Will ich im Bereich, in der Herrschaftsbereich Gottes oder in der Herrschaftsbereich des Bösen sein? Also wir haben zuerst die gute Saat, zweitens haben wir die böse Saat und natürlich ihre Folgen. Und jetzt sehen wir die Verwirrung, die entsteht. Es ist so, dass dieses Unkraut, das vom Feind gesät worden ist, ist den Weizen verblüffend ähnlich. Das fällt nicht sofort auf. Das fällt erst auf, wenn die Pflanzen wachsen und die Frucht ansetzt. Und ich weiß nicht, ob jemand oder wir uns darüber Gedanken gemacht haben, manchmal, was alles man erlebt in der Gemeinde an Frömmigkeiten. Man fragt sich, was ist eigentlich los ist. Kann das sein, dass jemand, der Jesus Christus nachfolgt, einen solchen Lebensstil hat? Und genau das ist hier, was Jesus sagt, diese beiden, die echten Weizen und das Unkraut, sind so verblüffend und zum Verwechseln ähnlich. Erst dann, wenn die wachsen und die Ehre kommt, erst dann erkennt man, die eine hat Frucht und die andere hat keine Frucht. Und daran erkennt man. Jesus sagt, an ihren Früchten werdet ihr sie erkennen. Und wir werden sehr verwirrt. Und ich möchte hier mir vor allem Dingen, jetzt wird das mir auch bewusst, wenn ich darüber predige und mich vorbereite, ich muss nach der Frucht in meinem Leben schauen, ob da was da ist. Jeder von uns muss gucken, ob er wirklich Frucht hat. Oder nur, das ist eine äußere Pflanze, die überhaupt keine Frucht bringt. Und vielleicht, wir müssen uns das gefallen lassen, dass die Menschen in der Welt uns sagen, wir sehen keinen Unterschied in eurem Leben als Christen und zwischen unserem Leben. Die können sogar prahlen und vielleicht sind sie moralisch besser als wir Christen, das gibt es auch. Zu unserer Schande müssen wir uns beugen darunter und das bekennen. Es hat keinen Sinn, dass wir etwas vertuschen, insbesondere, dass wir die Sünde in unserem Leben verheimlichen und nicht zumindest uns selbst und Gott bekennen. Und das ist die Frage an mich und dich, ob die Menschen in der Welt einen Unterschied zwischen uns Christen und den anderen Mitmenschen, die keine Christen sind, sehen. Gibt es einen ethischen Unterschied in unseren Maßstäben, in unseren Reden und Verhalten? aber insbesondere in unseren ethischen Maßstäben, sittlichen Maßstäben zu Deutsch. Und dann natürlich entsteht nicht nur große Verwirrung in der Gemeinde, sondern unter den Dienern dieses Herrn. Und es heißt, sie kommen zu ihm und sagen ihm: Herr, hast du nicht einen guten Samen gesät? Die wussten, unser Herr tut sowas nicht. Und dann sagt er ihnen: ein Feind hat das getan. Ein feindseliger Mensch hat das getan. Es ist so, dass dieser feindselige Mensch, von dem der Herr Jesus redet, hat keinen Gewinn davon. Er verursacht nur anderem Schaden. Und liebe Freunde, das ist genau der Charakter von dem Teufel. Jesus sagt von ihm, er ist ein Menschenmörder von Anfang an und Vater der Lüge. Er ist der Erfinder der Lüge. Es ist ihm egal, ob er etwas bekommt. Hauptsache, er bringt Schaden, eventuell ewigen Schaden zu uns Menschen, wenn wir nicht uns an Jesus Christus orientieren. Die Frage, woher, ist eine tiefgründige Frage. Woher kommt das Böse in das Universum, wenn Gott alles gut geschaffen hat? Woher kommt das Böse in unserem persönlichen Leben? Woher kommt das Böse auch, das müssen wir bekennen, in der Gemeinde? Streit, Eifersucht, Neid, erste Stelle, zweite Stelle haben. Wie Johannes und Jakobus wollten. Woher kommen diese Sachen? Und ich möchte etwas hinzusagen. Woher kommen die ganzen Religionen? Habt ihr das nie gehört, dass Leute fragen euch, warum ist das Christentum das Einzige? Was ist mit den anderen Religionen? Wir haben hier die Antwort, was geschehen ist. Dass jemand, ein feindseliges Wesen, säte alle diese falschen, bösen Samen. So, was sollen wir tun? Fragen die, sollen wir jetzt gehen auf dem Feld und das Unkraut reißen, ausreißen? Er sagt ihnen, nein, lass alles bis zur Ernte. Weil dann würde man die Weizen auch reißen. Und dann, was die Lösung? Als viertes die Lösung. Es gibt eine falsche Lösung. Die falsche Lösung ist, dass diese Diener gehen und versuchen jetzt das Unkraut wegzureißen. Und ich möchte betonen hier spricht Jesus nicht von der Gemeinde. In der Gemeinde Jesu gehören nur Menschen, die wiedergeboren sind. Ich weiß aus eigener Erfahrung und Beobachtung, dass man sehr eifrig ist, heute Menschen für Christus zu gewinnen, zu taufen, damit man Wachstum nachweisen kann. Besonders wir Pastoren, Prediger, sind sehr gefährdet an dieser Stelle. Ihr habt das bestimmt auch so erlebt, ähnlich wie ich. Ich habe Personen in der Gemeinde gesehen, das war vor einigen Jahrzehnten, die waren sehr eifrig in der Gemeinde, die sind immer hochgestiegen, zu Ältesten. Plötzlich war sie nicht mehr zu sehen in der Gemeinde, sind weg. Jeder, der ein Christ ist und in der Gemeinde mitarbeitet, macht sowas fertig. Man denkt darüber nach und findet normalerweise keine endgültige Lösung. So, Jesus sagt, ihr sollt die beiden, die Weizen und das Unkraut, wachsen lassen bis zur Ernte. Vielleicht Folgendes. Als Christen, wenn wir uns als Christen bekennen zu Jesus Christus, dann sollen wir ehrlich mit uns selbst sein, wenn wir das ernst meinen, dass wir zu Christus gehören, und von jeglicher Sünde Abstand nehmen und jede Sünde bekennen. Weil wenn wir heimlich sündigen, das kommt raus, was man sieht, wird aufgehen. Und der Name Jesu Christi und der Name Gottes und die Bibel wird gelästert unter den Ungläubigen durch uns Christen, wenn wir ungehorsam sind. So, Gott hat eine Lösung und das ist sein Gericht. Und ich denke, jeder von uns, auch wenn wir nie von diesen Sachen jemals gehört haben sollten, sollten dieses auf die Zunge zergehen lassen. Ich lese hier Vers 30. Jesus sagt, der Herr sagt, lass beides zusammen wachsen bis zur Ernte und zur Zeit der Ernte werde ich den Schnittern sagen, lass zuerst das Unkraut zusammen und bindet es im Bündel, um es zu verbrennen, dem Weizen aber sammelt in meine Scheunen. Und dann die Erklärung von dem Herrn selbst in Vers 39. Die Ernte aber ist die Vollendung des Zeitalters, die Schnitter aber sind die Engel. Wie nun das Unkraut zusammengelesen und im Feuer verbrannt wird, so wird es in der Vollendung des Zeitalters sein. Der Sohn des Menschen wird seine Engel aussenden und sie werden aus seinem Reich alle Ärgernisse zusammenlesen und die, die Gesetzloses tun, und sie werden sie in den Feuerofen werfen, da wird das Weinen und das Zähneknirschen sein. Das sind sehr starke Worte. Wir wollen niemanden einschüchtern. Ich weiß, dass das oft im Laufe der Geschichte der Gemeinde missbraucht worden ist. Aber wir sollen Gottes Wort, wenn Jesus etwas sagt, dann müssen wir wirklich das ernst nehmen. Es wird so stattfinden, ob es mir und dir nicht gefällt, wird es trotzdem stattfinden. Es gibt ein Gericht. Und es gibt zwei Gerichte eigentlich. Es gibt ein vorläufiges Gericht und es gibt dann das endgültige Gericht. Also, in der Offenbarung lesen wir, das ist erschütternd, wir beschäftigen uns in einem Hauskreis mit dem Buch der Offenbarung, und es ist erschütternd, dass Gott Gerichte ausüben wird über die gottlosen Menschen. Und so schlimm sind die Gerichte, man muss nur die Offenbarung lesen, dass die Menschen sagen, das muss man sich vorstellen, die sagen zu den Bergen, fallet auf uns. Verbergt uns vor dem Zorn Gottes, aber nicht nur dem Zorn Gottes, und dem Zorn des Lammes. Wir haben, liebe Freunde, wir haben, und liebe Brüder und Schwestern, wir haben ein falsches Bild von Gott, wenn wir meinen, das sind zwei unterschiedliche Götter, im Alten Testament und im Neuen Testament. Dass Gott im Alten Testament so unbarmherzig und zornig ist und im Neuen Testament ist nur gnädig, das stimmt gar nicht. Diese zwei Aspekte unserer Sicht sind eins. Wir gucken einmal von links und einmal von rechts, das ist die andere Seite der Medaille. Da Jesus am Kreuz geschrien hat, mein Gott, warum hast du mich verlassen, zeigt, wie ernst die Sache ist. Also, es gibt ein vorläufiges Gericht auf dieser Erde, wo Gott diejenigen heimsucht, straft für ihre Sünden, das lesen wir auch zu Genüge im Alten Testament. Und dann gibt es das endgültige Gericht, wo der Mensch, das ewige Gericht, das jüngste Gericht, wo der Mensch vor Gott steht und dann wird entschieden, wo er eigentlich landet. Und dazu möchte ich also den Ablauf aus dem Buch der Offenbarung lesen, Kapitel 20. Kapitel 20, Vers 11, das ist am Ende, das ist nach dem tausendjährigen Friedensreich Jesu hier auf Erden. Und er sagt Johannes, und ich sah einen großen weißen Thron, und den darauf saß, vor dessen Angesicht die Erde entfloh und der Himmel und keine Stätte wurde für sie gefunden. Und ich sah die Toten, die Großen und die Kleinen, vor dem Thron stehen. Und Bücher wurden geöffnet. Und ein anderes Buch wurde geöffnet, welches das des Lebens ist. Und die Toten wurden gerichtet nach dem, was in den Büchern geschrieben war, nach ihren Werken. Es ist so, dass in der Hölle nicht alle eine Stufe. Ein kleiner Dieb, der Jesus abgelehnt hat, wird höchstwahrscheinlich, kann Gott nur wissen, wird nicht so bestraft wie jemand wie Hitler oder Stalin, die Millionen Menschen brutal umgebracht haben. Es gibt Stufen, sowohl in der Hölle als auch in der Herrlichkeit. Wir sind nicht alle ein Uniform, wie man das sieht in manchen Ländern. Und es heißt hier, und die Toten wurden gerichtet nach dem, was in den Büchern geschrieben war, nach ihren Werken. Und das Meer gab die Toten, die in ihm waren. Und der Tod und der Hades, das Totenreich, gab die Toten, die in ihnen waren, und sie wurden gerichtet an jeder nach seinen Werken. Und der Tod und der Hades wurden in den Feuersee geworfen. Dies ist der zweite, der endgültige Tod, der Feuersee. Und wenn jemand nicht geschrieben gefunden wurde in dem Buch des Lebens, so wurde er in den Feuersee geworfen. Liebe Freunde, niemand soll sich täuschen. Gott ist wahrhaftig, Gottes Wort ist Wahrheit. Das wird so genauso stattfinden. Und Gott weiß nicht nur unsere Werke, sondern er weiß die Motive und die Beweggründe und alle Gedanken, wie sie entstehen. Die Frage ist, jeder Mensch wird eines Tages vor Gott stehen. Und es gibt nur zwei Möglichkeiten. Entweder stehe ich da vor diesem Thron mit meinen eigenen guten Werken. Ich bin ein guter Mensch, habe viel geleistet. Es gibt Leute tatsächlich, die haben nie gesündigt. Und meine, sie haben gute Werke, die vor Gott bestehen. Es gibt keiner, der Gutes tut. Gut aber nach dem Maßstab Gottes im Vergleich zu Jesus Christus. Oder ich stehe da vor dem Thron und sage, ich bin ein sündiger Mensch. Herr Jesus, du bist an meiner Stelle gestorben. Du hast meine Schuld auf dich genommen. Und die Folgen und die Strafe meiner Schuld, er hat geschrien, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Und es gibt nur diese zwei Möglichkeiten. Wer an Jesus glaubt, der hat das Leben. Wer den Sohn nicht hat, hat das Leben nicht, sondern wird verurteilt. Liebe Freunde, ich weiß nicht, wie diese Worte auf euch wirken. Für mich sind sie beängstigend. Ich sehe, wie oberflächlich ich bin. Ich gehe vorbei in der Welt und bedenke nicht, dass diese Menschen eventuell verloren gehen, dass das uns motiviert, mit Jesus zu leben, Menschen für ihn zu gewinnen. Jesus Christus wurde bestraft und er hat die Gottesverlassenheit an meiner und deiner Stelle erlebt. Und wenn Jesus Christus aufräumt auf dieser Erde, heißt es dort in Matthäus 13, Vers 43, gerade dann, nachdem er dieses Gericht ausgeübt hat, dann werden die Gerechten, das sind diejenigen, die gerecht gemacht worden sind durch Jesus Christus, weil Jesus ihnen seine eigene vor Gott anerkannte Gerechtigkeit zuweist, dann werden die Gerechten leuchten wie die Sonne in dem Reich ihres Vaters. Es gibt keinen anderen Weg. Liebe Freunde, das ist das Größte, die Gott lieben, werden sein wie die Sonne, die aufgeht in ihrer Pracht. Von Richter 5, Kapitel 5, 31, werden diese zwei Möglichkeiten, zwei Endstationen, es heißt dort, also werden alle deine Feinde umkommen, o Herr. Die Feinde Gottes werden umkommen, die aber Gott lieben, werden sein wie die Sonne, die aufgeht in ihrer Pracht. Und dann schließt Jesus ab mit einem Wort, wer Ohren hat, der höre. Das hat Jesus öfters gesagt. Und er wollte betonen, wie wichtig das ist, was er sagt. Wenn du und ich ein Ohr haben, dann sollen wir hören und wahrnehmen. Ich kann natürlich die Ohren zustopfen und nicht hören, was Jesus sagt. Sehr ernste Worte, nicht meine, sondern die von Jesus Christus. Und die Frage ist, zu welcher Gruppe? Ich möchte jeden einladen, der nicht Jesus Christus kennt. Ich möchte dazu einladen. Jetzt, im Stillen, im Herzen sagen, Herr Jesus, ich möchte dir nachfolgen. Danke, dass du für meine Schuld gestorben bist. Ich nehme dich jetzt als den Herr meines Lebens und als mein Retter. Lass uns, liebe Freunde, liebe Brüder und Schwestern, lass unsere Herzen diese Entscheidung treffen, dass wir gebahnte Wege in unseren Herzen für Jesus Christus haben und dass er keinen Widerstand in uns findet, sondern dass wir völlig mit ihm kooperieren und werden das Glück seiner Gegenwart erleben. Amen.